Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Es gibt diesen Spot bei YouTube, der hat knapp 4,5 Millionen Aufrufe und dieser Spot spielt in so einer Industriehalle und auf dem Boden dieser Industriehalle sind weiße Rechtecke aufgemalt und in diesem Spot gibt es den ersten Satz, der heißt "It is easy to put people in boxes". Also sinngemäß ist es relativ einfach, Menschen in Schubladen zu stecken. Also da gibt es die Besserverdiener, dann gibt es die, die gerade so durchkommen mit ihrem Gehalt, die sehen auch entsprechend aus, wie man sich das im Klischee so vorstellt. Dann gibt es die vom Land, dann gibt es die Jungs, die noch nie eine Kuh gesehen haben, also die Hipster. Etliche dieser Gruppen stellen sich in diesen Boxen auf und dann kommt ein Mensch, eine Figur und stellt diesen Gruppen verschiedene Fragen. Also sowas wie, wer von euch allen war ein Klassenclown? Oder wer hat Stiefkinder? Wer hat UFOs gesehen? Wer liebt Tanzen? Wer hat andere vielleicht auch mal gerettet? Und so gruppieren sich diese neuen Gruppen immer wieder neu und zwar ohne die vorherigen Schubladen. Also mal gehört man dazu, mal nicht. Und zwar mit anderen, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen oder wahrgenommen hat. Und dieser Spot, lange Rede, kurzer Sinn, ist ein Spot von TV2 in Dänemark, der sozusagen Werbung für sein eigenes Programm macht oder für eine offene Gesellschaft. Und der Spot heißt All That We Share. Katharina, diesen Spot hast du auf deinem Facebook-Profil geteilt. Warum?
Ich glaube, es ist für mich wahrscheinlich relativ offensichtlich. Dieser Spot wirbt für eine offene Gesellschaft. Dieser Spot lässt eben keinen
in der Ecke stehen.
In der Ecke stehen, richtig, genau. Und ich fand das einen extrem interessanten Ansatz. Eigentlich alles, was wir immer, ja, was wir immer vorgaukeln, dass wir das sind, nämlich eben offen und tolerant und eigentlich sind wir es doch nicht, weil genau so kategorisieren wir Leute.
Du arbeitest, kümmerst dich bei den SOS-Kinderdörfern um die Nothilfe, kommst jetzt gerade aus dem Nordirak zurück und bist heute Abend zu Gast. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, Katharina Ebel, schön, dass du da bist.
Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Katharina Ebel ist zu Gast. Du arbeitest bei den SOS-Kinderdörfern und kümmerst dich da um die Nothilfe. Und du darfst dir am Anfang, wie alle anderen Gäste, auch was wünschen. Wir haben uns drei wahnsinnige Aktivitäten ausgedacht, rein fiktiv, von denen du dir überlegen darfst, ob da was für dich dabei wäre. Hört sich kompliziert an, ist es nicht. Mhm. Hier steht, hallo, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Katharina Ebel. Erste Möglichkeit. Oh, jetzt musst du mir bei der Aussprache helfen, ich versuch's mal. Auf ein Getränk mit, ich vermute, du kennst diesen Menschen, der jetzt kommt, Sebastio Salgado.
Salgado.
Salgado, Sebastio Salgado, steht in Klammern extra für mich hinter, brasilianischer Fotoreporter. Warum spielt er eine Rolle in deinem Leben? Ich vermute, dass das der Fall ist.
Ja, also Salgado war einer meiner großen, oder ist immer noch einer meiner großen Vorbilder. Das heißt also, ich habe angefangen mit der Fotografie und Salgado war in jeglichem Krisengebiet der Erde. Setzt sich enorm für den Umweltschutz ein und fotografiert in einer dramatischen Art und Weise, aber stellt Leute in Krisen immer noch so respektvoll dar, dass es einfach beeindruckend ist. Also seine Bilder berühren und seine Bilder schockieren gleichzeitig.
Ist er noch aktuell unterwegs?
Ja, natürlich.
Okay, gibt's Bilder? Das
sind Schwarz-Weiß-Bilder, die meisten. Das Salz der Erde ist ein Dokumentarfilm, den er gedreht hat. Und sehr, kommt man eigentlich nicht dran vorbei.
Hast du ihn mal getroffen?
Leider nicht.
Okay, das heißt, ein Getränk könnte einen gewissen Reiz für dich haben. Oder ist es so, dass sich eigentlich die Werke interessieren und der Mensch dahinter nicht so sehr?
Eigentlich interessiert mich der Mensch viel mehr als die Werke.
Zweite Möglichkeit ist Wanderung im Gara-Gebirge bei Dohuk. Steht hinter in Klammern Nordirak.
Ach nö.
Weil Wandern nicht deins?
Doch, Wandern ist extrem meins und wir wandern da auch, aber insofern, weil wir da wandern und außerdem ist es immer warm und leider gibt es Schlangen.
Okay.
Und es gibt richtig viele Schlangen. Also wir waren im Mai oder Anfang Juni, war ich im Nordirak wandern und das war direkt über Dohuk, da gibt es so einen Damm und da kann man hochwandern und da waren dann so handgelenkdicke Schlangen in grün und schwarz und nach der dritten habe ich dann gedacht, okay, es ist kein Zufall mehr, die wohnen hier offensichtlich.
Okay.
Aber wenn die hier wohnen, möchte ich hier nicht sein.
Sind die denn gefährlich?
Ich weiß, ja, es waren Vipern, ich habe nachgeschlagen.
Okay, ja, ja, gut. Dritte Möglichkeit, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Stunde lang über ihre Flüchtlingspolitik diskutieren.
Fände ich schon spannend, also vor allen Dingen ihre Gedanken, die sie dabei hat. Ich meine, sie wird ja auch gerne von jeglicher Seite angefeindet für ihre Politik. Und ich finde es sehr spannend, wie jemand sowas durchhält, obwohl er eigentlich permanent dafür kritisiert wird. Und welche Motive sie dafür hat.
Eine Ahnung? Also gibt's was?
Ich hoffe, es ist Menschlichkeit.
Wie wichtig ist dir in deiner Arbeit, jetzt machst du viel Feldarbeit, da kommen wir ja auch noch drauf, wie wichtig ist diese politische Dimension zu Hause, die ja auch ein bisschen Rahmenbedingungen doch mitgestaltet und festlegt? Oder ist das eigentlich nicht, was dich interessiert, weil dich die Arbeit im Land dann mehr reizt?
Also schon, was mich, also Geopolitik ist etwas, was mich interessiert und auch teilweise fasziniert, schockiert. Aber es ist sicherlich etwas, womit ich mich nicht nur beschäftigen kann. Also es ist wichtig, dass ich die Zusammenhänge kenne oder jedenfalls versuche, sie kennenzulernen und zu verstehen. Aber ich kann meine Zeit nicht nur darauf verwenden, weil das würde mich einfach nur frustrieren irgendwann. Wichtiger ist mir, dass sich Leute damit beschäftigen. Inklusive mir natürlich, ganz klar. Aber dass mehr Leute versuchen, hinter die Fassaden zu blicken, hinter die Motive, warum wir wie politisch handeln oder warum Deutschland wie politisch handelt, warum Großbritannien wie handelt, warum die USA handeln, wie sie handeln. Das liefert eine Erklärung für die meisten Krisen, in denen wir gerade versuchen, das Leid wieder zu beheben. Und wenn wir es besser verstehen würden, wenn hinterher mehr Leute auf die Straße gehen würden, wenn sich mehr dagegen auflehnen würden und diese Motive hinterfragen würden, diese geopolitischen Motive letztendlich, glaube ich, hätten wir sehr viel weniger Krisen und Kriege.
Ja, oder andere Möglichkeiten, es zu beeinflussen, ne? Weil man nochmal auf andere Lösungen irgendwie kommen würde.
Genau.
Ja. Das heißt, von den dreien Möglichkeiten?
Ja, Salgado.
Ja?
Ganz klar.
Was für ein Getränk wär's? Wenn du dir eins aussuchen dürftest.
Ich glaube, mein Standardgetränk ist Kaffee. Insofern, ich würde dabei bleiben.
Ist ja nicht schlecht. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Katharina Ebel ist zu Gast. Du kommst jetzt gerade von einem Nothilfeprojekt aus dem Norden Iraks. Das ist in Dohuk. Das ist circa, du korrigierst mich, wenn es falsch wird, 70 Kilometer nördlich von Mosul. Genau. Bist jetzt vor ein paar Tagen wiedergekommen. Gibt's was, was du dir als Erinnerungsstück mitgebracht hast?
Ein Erinnerungsstück. Mein Team hat mir interessanterweise einen Hut geschenkt.
Weil du den Hut da auf hast, oder was?
Nein. Ich weiß nicht, ob es genau das war, was sie gerade in der Hand hatten und mir unbedingt noch was mitgeben
Scheiße,
wollten.
Scheiße, wir brauchen noch was für Katharina.
Halte ich jetzt nicht für unmöglich. War allerdings ein sehr wichtiges Utensil oder sehr nützliches Utensil im Irak.
Bei Sonne.
Bei über 40 Grad aktuell, ja.
Okay. Wie kalt wird es nachts? Kühlt sich das wenigstens ein bisschen ab?
Naja, so richtig abkühlen tut sich das nicht. Aber was man ab und zu hat, ist Wind. Das ist dann schon ganz okay. Damit hält man es auch aus.
Und den Hut hast du auch mit zurückgebracht?
Den habe ich auch mit zurückgebracht. Ja, der wohnt jetzt in meinem Schrank.
Du bist im Dezember, hast das selbst vorhin kurz so gesagt, also sozusagen off the record, bist abgeworfen worden im Dezember, bist jetzt ein halbes Jahr da gewesen. Kannst du sagen, heute, jetzt in diesem Moment, was ist das, was ihr am dringendsten gerade brauchen würdet oder braucht?
Also was wir, ich glaube, das ist keine Antwort, die du jetzt erwarten würdest. Aber umso was
besser.
Was es da, glaube ich, enorm braucht, ist Peace Education, also letztendlich friedensfördernde Maßnahmen. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Aber die Jesiden zum Beispiel haben einen Genozid hinter sich. Man hat überall ethnische Spannungen, die durch die Strukturen im Irak hervorgerufen wurden, die der IS begünstigt hat, die die Clans dort begünstigen. Und diese Leute sind jetzt in der Situation, dass sie zum einen geflohen sind, zum einen Leute verloren haben, Familienangehörige verloren haben, unendliches Leid erlebt haben, auch nach Mosul jetzt. Und die müssen irgendwie wieder zusammenfinden. Und man muss es jetzt schaffen, diese Menschen wieder zusammenzubringen durch gemeinsame Aktivitäten. Und ich denke, das wird bei den Kindern anfangen müssen, weil die dafür vielleicht noch offen sind. Und das ist das, was es aus meiner Sicht am ehesten jetzt braucht. Also natürlich nach den medizinischer Versorgung.
Lebensmittel, medizinische Versorgung, die Leute müssen irgendwo schlafen. Genau.
Das ist ganz klar. Also
das
sind
die Basics braucht.
Das ist natürlich außen vor.
Ja.
Aber das ist natürlich irgendwie logisch.
Wie war denn die Situation, als du im Dezember da angekommen bist?
Wir arbeiten in den Camps, wo die Leute vor 3 Jahren hingekommen sind. Und eigentlich eher tragisch. Also man sieht es erstmal und kommt in Dohuk an und denkt, ach ja, was ist denn hier eigentlich? Hier ist ja eigentlich alles ruhig und nach Krieg. Krieg habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt und Krise auch. Und dann kommt man in die Camps und das sind letztendlich weiße Zelte auf weißem Untergrund und es ist nicht viel drumrum. Die Leute hocken in diesen Zelten, warten auf vermisste Väter, vermisste Söhne. Die haben teilweise ihre Töchter, die noch weg sind. Die haben ihre Frauen, die immer noch entführt sind. Und also ich rede von jesidischen Camps.
Sind das hauptsächlich jesidische Camps?
Ja. Aha. Da sind von 27 sind 24 jesidische Camps.
Und die sind alle auf der Flucht.
Genau. Da sind die vor 3 Jahren eben hergekommen oder hingekommen, auf der Flucht vor dem IS. Und seitdem hat sich auch nicht viel getan. Also die können in ihre Heimat immer noch nicht zurück, in ihre Heimatgebiete immer noch nicht zurück, weil sie nicht sicher sind. Vegetieren, das klingt jetzt ein bisschen, drastisch, aber vegetieren da letztendlich vor sich hin und haben kein wirkliches Morgen. Sie haben keine Zukunft. Sie haben Kinder, die jetzt zwar in die Schule gehen, und man muss auch sagen, es gibt teilweise auch Vorteile für Mädchen, weil sie jetzt eben in die Schule gehen können und auch längerfristig in die Schule gehen können.
Was vorher eben nicht der Fall war.
Genau, und diese Gesellschaft öffnet sich in der Hinsicht ein bisschen, aber das Leid ist immer noch sehr gruselig, auch wenn man diese, wenn man diese Camps vergleicht, dann sind die immer noch in einem guten Zustand. Aber trotzdem, wenn man sich vorstellt, dass man nach diesen Erfahrungen, die man gemacht hat, nach den Fluchterfahrungen, nach dem Verlust von Heimat, Kinder haben erlebt, wie ihre Angehörigen erschossen wurden, wie sie selber fliehen mussten, wie sie teilweise selber missbraucht wurden, wie sie verkauft wurden, mehrfach als Sklaven. Und die sind jetzt eigentlich ständig mit sich selbst konfrontiert. Das heißt, die hocken da und müssen damit klarkommen.
Und haben Zeit zum Grübeln.
Und haben sehr viel Zeit zum Grübeln. Es gibt keine großartigen Ablenkungen in diesen Camps. Die können zur Schule gehen, aber wenn die 3 Monate Sommerferien haben, dann ist unglaublich viel Zeit zum
Nachdenken. Sag mal eine Größenordnung von so einem Camp, um so eine Vorstellung zu kriegen.
Also das Camp in Hranke, in dem wir arbeiten, hat 17.000 Menschen, die da leben.
Und das heißt, das ist letztendlich wie ein eigenes Dorf, ne? Mit einer eigenen Infrastruktur, soweit die funktioniert.
Genau. Also in Hranke, das ist noch relativ gut, weil die Siedlung da dran auch eine jesidische war, auch vorher schon. Und insofern deswegen war das strategisch klug, dieses Camp da anzusiedeln. Aber andere sind wirklich in the middle of nowhere, da ist nichts. Und müssen da ihre Zeit verbringen. Und die Leute sind auch nicht nur in den Camps, die sind auch außerhalb der Camps, weil die Camps teilweise überfüllt sind und sie wussten dann auch gar nicht mehr wohin. Oder sie sind in Bauruinen untergebracht und teilen sich mit mehreren Leuten oder mit mehreren Familien ein, so eine Ruine, zahlen dann aber Miete von nichts. Und die in den Camps, sie sind noch gut versorgt. Das heißt gut versorgt. Also ja, sie sind auf jeden Fall.
Es gibt Lebensmittel, es gibt eine Schule.
Genau. Mhm. Sie sind grundversorgt. Aber die außerhalb leider nicht. Und insofern, da wird es natürlich dann auch schwer. Und im Nordirak musste alles von null aufgebaut werden. Und das heißt, du musst dir vorstellen, du hast keine Strukturen vor Ort. Du hast keine Beziehungen.
Du hast keine Ansprechpartner in der Verwaltung.
Du hast nichts.
Kennst also, keine Local-Kräfte, die wissen, wie Dinge funktionieren.
Du hast keinen Finanzpartner, also du hast keine Finanzmenschen, du hast keine Personaler, du hast nichts. Du fängst wirklich bei null an. Und das ist schon ein Ding. Also vor allen Dingen, wir mussten in dem Fall dann auch Fachexpertise aufbauen, was auch psychologische Interventionen angeht, weil das ein Projekt ist, was wir so vorher noch nie gemacht haben.
Was macht ihr denn genau? Also was ist euer Angriffspunkt oder Fokus?
Also dadurch, dass diese extremen Traumatisierungen dort stattgefunden haben, haben wir ein Projekt aufgebaut für Kinder von 8 bis 18 Jahren und behandeln diese Kinder psychologisch. Das heißt also, es ist in Trauma-Intervention.
Jungs und Mädchen.
Es sind beide, genau. Also es geht auch nicht nur um Missbrauch. Also es geht eben auch darum, dass Jungs als Kindersoldaten teilweise ausgebildet wurden, die auch bis zu 3 Jahre in IS-Gefangenschaft gesteckt haben oder als Kinder Sklaven mitsamt der Mutter von A nach B ständig verkauft wurden. Und die Mutter in einem Haushalt zum Beispiel gearbeitet hat, aber die Kinder das natürlich alles mitbekommen haben. Und das in einem sehr, sehr, sehr jungen Alter. Teilweise waren die 5 Jahre oder jünger. Und dann werden die 3 Jahre geprägt. Und kommen dann zurück und sprechen plötzlich Arabisch. Sie haben anderen Namen teilweise. Sie haben gelernt zu beten auf muslimische Art und Weise. Und das ist natürlich nichts, was in dieser Kultur irgendwie zu Hause ist. Die Jesiden beten anders. Und dann müssen sie plötzlich wieder in die Gemeinschaft und in die Familien integrieren.
Das ist auch ganz viele Identitätsfragen. Ne? Wer bin ich eigentlich und wie passe ich da rein und was möchte ich eigentlich für mich? Und
das ist ein richtig dickes Ding. Vor allen Dingen in dem Alter weiß ich sowieso nicht, wer ich bin. Und wenn mir diese Identität dann auch noch gestohlen wird, wird es auch ganz schwer, wenn ich 3 Jahre der Schulzeit verpasst habe und dann plötzlich als Elfjähriger mit den Kleinen in die Schule muss. Na, herzlichen
Sehr
Glückwunsch.
Uncool. Mhm.
Echt, ja. Und zusätzlich habe ich dann mit meinen Erinnerungen zu kämpfen, die ich leider auch nicht selber beeinflussen kann. Und das sind Bürden, die diesen Kindern auferlegt werden, die eigentlich ohne Betreuung für sie kaum zu machen sind.
Wie schafft ihr das überhaupt, in den Kontakt zu kommen?
Also zum einen, mein Team dort ist komplett jesidisch. Die haben selber...
Lokale Kräfte oder
genau.
Deutsche? Oder?
Nee, das, okay. Also das war eben auch das Novum an diesem Ansatz auch. Also das ist ein komplett jesidisches Team. Die haben teilweise selber eine Fluchtvergangenheit. Das heißt, die sind selber aus den Camps teilweise, nicht alle. Und wissen deswegen aber auch, was die Kinder durchgemacht haben. Also die können sich das genau vorstellen. Sie haben, sie sprechen die Sprache und auch diesen Dialekt. Und die haben wir eben ausgebildet in einer bestimmten Intervention. Das heißt, es nennt sich Trauma Recovery Training. Mhm. Und es ist quasi ein Manual, dem die fast Wort für Wort folgen. Und da geht es darum, die Kinder in 20 verschiedenen Techniken dazu zu befähigen, wieder die Kontrolle über sich selbst wieder zu bekommen.
Wie gehe ich mit den Emotionen um? Wie mit den Erinnerungen? Was tue ich, wenn die aufpoppen?
Genau.
Und solche Dinge.
Genau so. Wenn man ein Trauma hat, beziehungsweise wenn man sich aufdrängende Gedanken hat, dann laufen Filme ab. Und wenn ich mir jetzt was vorstelle oder versuche, mir ein Bild zu projizieren, dann kommt wahrscheinlich gar nichts. Bei diesen Kindern kommen aber diese Bilder. Hm. Und es gibt dann Techniken, wo man ihnen sagt, so, okay, pass auf, versuch das mal vor und zurück zu spulen, mach das mal langsamer, mach das mal, wechsel mal die Farben, all sowas. Such
dir. Kannst du es auch aufpoppen lassen im Sinne von, oder kannst es auflösen lassen,
genau.
Also ein bisschen die Kontrolle über diese Bilder zurückzuerlangen.
Genau. Such dir einen sicheren Ort in deiner Gedankenwelt, auf den du dich immer zurückziehen kannst, wenn solche Bilder kommen. All sowas. Versuch diese Albträume, die du hast, aufzuzeichnen. Versucht darüber zu reden, all sowas.
Gibt es sowas wie, das hört sich jetzt total zynisch an, so ist aber nicht gemeint, aber gibt es so eine Art, kannst du sagen, wie erfolgreich ihr da seid? Also Erfolg, finde ich, ist ein ganz schwieriges Kriterium dafür, aber was erreicht ihr? Vielleicht ist das die bessere Frage.
Also ganz ehrlich, ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil es ein Pilot ist. Das heißt, also ich bin kein Psychologe. Ich musste dem Psychologen vertrauen, die das aufgebaut haben. Das ist eine norwegische Organisation aus Psychologen, die diese Intervention letztendlich erprobt haben in Krisengebieten und nach Katastrophen. So, und haben das auch alles evaluiert, aber ja.
Trotzdem
aber
weiß man, wenn man sich vorstellt, was die Menschen für Erinnerungen mitbringen und für
genau.
Geschichten und teilweise
also
auch noch Kinder, wie soll man an die rankommen?
Also wenn man diesen Kindern zuhört und sieht, dass sie eigentlich teilweise eher gar nicht reden oder nur weinen und dann weiß, was sie erlebt haben und dann kann man da echt schon mal dran zweifeln. Mhm. So, und dann auch weiß, okay, diese Intervention wird von Leuten durchgeführt, die sind keine Profis, also sind keine Psychologen, sondern das sind Freiwillige, die nach diesem Manual einfach arbeiten.
Wirkt auch noch ein bisschen schematisch dabei, ne? Wie willst du individuell vernünftig reagieren, bla bla bla.
Und das war natürlich alles irgendwie mit Supervision, immer von dem Psychologen, und aber trotzdem, also ich war
skeptisch.
Ich war schon sehr skeptisch. Mhm. So, und letztendlich sind die Ergebnisse extrem positiv. Also wir haben Kinder, die wirklich schwere Erfahrungen gemacht haben. Also die 3 Jahre vom IS in Gefangenschaft waren oder in IS-Gefangenschaft waren, gesehen haben, wie ihr Vater erschossen wurde, als Sklaven verkauft wurden, von der Mutter getrennt wurden, von der Schwester getrennt wurden, als Kindersoldat ausgebildet wurden, an die Front geschickt wurden. Dieser Junge, von dem ich jetzt gerade rede, den ich im Kopf habe, der war am Anfang nicht in der Lage, überhaupt nur irgendwas zu erzählen.
Man hat auch irgendwann das Gefühl, wie viel kann eine Seele ertragen, ne?
Genau.
Also ohne zu zerbrechen.
Ja, also es ist überhaupt schon unglaublich.
Ja.
Der hat am Anfang nur geweint und er hat es in der letzten Session dann tatsächlich geschafft, am Stück seine Geschichte 20 Minuten lang zu erzählen und hatte sie unter Kontrolle. Das war extrem beeindruckend und von diesen Erfolgen gibt es relativ viele.
Ja. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Katharina Ebel ist zu Gast. Du hast uns gerade ein bisschen erzählt, was ihr bei dem Nothilfeprojekt im Norden Iraks gemacht habt als Pilotprojekt. Gibt es für euch eine Konsequenz daraus? Also was passiert zum Beispiel mit den Kindern, die jetzt durch dieses Programm gelaufen sind?
Also letztendlich schauen wir auch weiterhin auf diese Kinder. Das heißt, wir betreuen auch die Familien weiterhin. Wir, auch wenn wir, das ist eine Intervention, die mobil ist. Das heißt, ist die nach 2 Monaten an einem Ort abgeschlossen, geht die in das nächste Camp, wo der Bedarf eben wieder noch höher ist. Und aber wir dürfen natürlich die anderen nicht aus den Augen verlieren. Also das heißt, es kann da auch Rückfälle geben und diese Rückfälle kann es schon alleine dadurch geben, dass die Kinder letztendlich ja nicht aus diesen Verhältnissen rauskommen. Das heißt, teilweise sind die Mütter nicht da, weil sie in Deutschland sind. Teilweise sind die Väter eben umgekommen. Die Situation in den Familien ist geradezu tragisch, weil die Mutter selber traumatisiert ist, weil sie jeden Tag auf die Rückkehr des Sohnes wartet. Und aus dieser dunklen Wolke kommen diese Kinder ja nicht raus. Und insofern müssen wir letztendlich darauf achten, dass sie nicht wieder zurückfallen in genau diesen Status, den sie letztendlich vorher hatten.
Gibt es denn eine Art von Perspektive? Also wie ist denn die Situation jetzt im weitesten Umkreis rund um Mosul? Aus Erbil wissen wir, und das ist jetzt noch weiter im Osten, dass es da noch immer wieder relativ stabil geblieben ist, auch im größten Teil, auch was den Alltag angeht. Wie ist die Situation Mosul und nördlich davon? Da wird ja ein Alltag überhaupt nicht möglich sein.
Also Mosul ist jetzt aktuell Ausnahmezustand. Also wenn man sich die Bilder aus dem Westen von Mosul anguckt, das ist dem Erdboden gleichgemacht. Also das war letztendlich ein Häuserkampf, beziehungsweise das wurde von den Alliierten eben bombardiert. Über mehrere Monate, eigentlich seit Anfang des Jahres, da ist nichts mehr über. Und da sind überall Minen, da sind immer noch Scharfschützen.
Das heißt auch, da traut ihr euch auch nicht hin, ne? Da könnt ihr nicht hin.
Da können wir nicht hin aktuell. Ich habe gestern gerade, wenn ich diese Bilder sehe, dann habe ich meinen Kollegen angeschrieben und sagte, hör mal, letztendlich da ist der Bedarf. Und er sagte natürlich mit Recht, Katharina, ich kann da noch nicht rein. Und er hat recht. Wir können nur dahin, wo die Sicherheitslage so ist, dass wir da arbeiten können. Und momentan können auch die Leute noch nicht wirklich zurück. Also auch die Leute müssen sich erstmal stabilisieren. Und viele sind in Durchgangslagern, haben da Zuflucht gesucht. Aber auch dort sind sie dann eben für teilweise 2 Tage, manchmal 2 Monate und dann gehen sie wieder. Aber wir brauchen Zeit. Wir brauchen Leute, die nicht gerade von einem Ort zum anderen tingeln, sondern die mindestens 2 Monate an einem Ort bleiben. Und diese ganze Stabilisierung, psychologische Stabilisierung, hilft natürlich auch nur, wenn man es schafft, hinterher so ein halbwegs sicheres Gefüge wieder aufzubauen.
Ja, es nutzt ja nichts, wenn du dann, sagen wir mal, du kehrst in deine Heimat zurück, sei es Mosul oder was anderes, und das triggert es alles neu und das mühselig aufgebaute System zerfällt sofort wieder.
Genau, also dann haben wir zwar den Kindern immerhin beigebracht, wie sie gegen sowas ankommen können, wie sie ihre eigenen Bewältigungsmechanismen aktivieren können, ihre Resilienz letztendlich stärken, aber das... Also mit Resilienz ist es nun mal eben so ein tägliches Ding, also so ein Auf und Ab. Ich kann eine Resilienz haben oder eine recht starke Resilienz haben, weil ich ein gutes Familiengefüge habe, ein gutes Netzwerk habe. Und dann schocken mich vielleicht manche Dinge nicht so. Habe ich an einem Tag schlecht geschlafen oder
ist das schon eine andere Nummer?
Kam irgendwie ein Trigger dazu, dann kann es mich von einem Tag auf den anderen treffen. Die Psychologin, die unser Team ausgebildet hat, gab mir eigentlich dafür ein extrem passendes Beispiel. Sie sagte dann, Katharina, wir haben ein Mädchen gehabt, ein syrisches Mädchen im Libanon und extrem traumatisiert. Und letztendlich, also die kam aus Aleppo und hat diese ganzen Bombardements durchgemacht und es ist ja eigentlich nichts passiert. So, und die eigentliche Traumatisierung, die stattgefunden hat, die kam dadurch, dass ihr Onkel, und da war es offensichtlich dunkel, und er hat einen Luftballon platzen lassen. Und das war das, was sie in dem Moment so geschockt hat, dass sie darüber nicht weggekommen ist. Und das heißt, man kann das auch nicht vorhersehen. Es reagiert auch jeder anders. Es reagiert offensichtlich auch jeder anders zu einer unterschiedlichen Tageszeit, an einem unterschiedlichen Tag. Also ich kann nicht sagen, okay, mich trifft das nicht. Das wird nicht so sein. Würde ich bei mir auch selber nicht
behaupten. Nee, ist eine Abwägung von letztendlich Wahrscheinlichkeiten und es bleibt aber ein fragiles System. Erst recht, wenn sozusagen die anderen Strukturen ja auch nicht sauber da sind im Sinne von, hey, es gibt einen geregelten Alltag, du hast ein Einkommen, es gibt ein Gesundheitssystem, du hast einen Job, der dir Spaß macht. Ne? Also diese Dinge sind ja auch alle nicht da.
Genau. Und letztendlich viele der Kinder, selbst wenn sie selber erstmal nicht traumatisiert wurden durch die Situation ihrer Eltern oder ihrer Mütter, die eben ihnen die ganze Zeit letztendlich auch vorführen, was Trauer ist. Das heißt, weil sie eben um Angehörige trauern, weil sie mit der Situation nicht klarkommen, weil sie natürlich auch noch ganz, mal ganz anders wahrnehmen als ihre Kinder. Ich glaube, das kennen viele Ältere, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich meine, wenn ich an meine Großeltern denke, da war immer irgendwie Thema, ja, und der Gustav und der Richard, die sind im Zweiten, die sind irgendwie in Russland gefallen und manche waren vermisst. Und das war immer Thema.
Das
war
auf jeder Familie. Das war ein dauerhaftes Lebensthema.
Das immer. Das war auf jeder Familienfeier Thema, und vor allen Dingen, wenn die Leute vermisst sind, dann kann man nicht abschließen. Und jeder hofft immer noch, dass sie wieder auftauchen. Und
oder du fragst dich, wenn du weißt, die tauchen nicht wieder auf, was ist denn da passiert? Also du kommst nie auf diesen Closure oder kannst nie, genau wie du sagst, nie abschließen.
Und diese Depressionen, die damit dann teilweise auch einhergehen, die sind desaströs. Die sind auch desaströs für die Kinder, weil es eben so einen extremen Einfluss auf das Lebensumfeld auch hat.
Hast du dich denn ganz persönlich sicher gefühlt jetzt in der Zeit, in der du da warst?
Ja, sicher schon. Doch, das schon. Also weil, wie gesagt, Dohuk, man kann sich in Dohuk ganz frei bewegen, du kannst dort einkaufen gehen, du kannst dort essen gehen. Neuerdings gibt es sogar Eis.
Was bei 40 Grad wiederum.
Ja, super.
Auch nicht schlecht ist.
Ich kann auf alles andere verzichten, aber Eis war super. Und nee, also sicher auf jeden Fall.
Jetzt bist du gerade hier, gehst du zurück dann wieder irgendwann oder wie ist der Plan für dich?
Also ich habe meinen Part jetzt erstmal erledigt. Das heißt, also ich habe dieses Projekt aufgebaut und die Ansage war, dass ich dann übergebe, und das habe ich gemacht. So, und für mich sieht es jetzt so aus, dass ich in die Traumapsychologie nochmal stärker einsteige und dann andere Projekte für SOS in dem Rahmen dann auch aufbaue. Also vor allen Dingen auch mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe und mit den Partnern, die wir jetzt haben. Und ja.
Wenn man dich googelt oder bei SOS Kinderdörfer guckt, was du in den vergangenen Jahren gemacht hast, dann stößt man unter anderem auch so Dinge wie ein Videoblog der Flüchtlingsroute von Syrien nach Deutschland. Dann trifft man auf SOS Kinderdörfer in Damaskus. Auf solche Sachen trifft man. Das heißt aber, für dich ist diese Krisenarbeit schon auch das verbindende Element. Dem stellst du dich immer wieder.
Ganz bestimmt. Also das ist das, was mich auf irgendeine Art und Weise anzieht und was mich, also begeistert ist das falsche Wort dafür, aber was...
Ja, ich wollte gerade reizen sagen, ist auch schwierig, aber vielleicht als sinnvolle Herausforderung erscheint.
Ja, es ist auch gar nicht so die Herausforderung, aber es ist ein innerer Antrieb, den ich habe, der mich da auch immer wieder hingehen lässt.
Aber was treibt dich da an?
Es ist kein... Ich bin jetzt kein Adrenalin-Junkie. Also wenn es gefährlich werden würde, dann würde ich auch wahrscheinlich ganz schnell wieder weg wollen. Beziehungsweise ich müsste jetzt nicht an die Frontline. Aber was mich antreibt, ist letztendlich, dass ich sehe, dass ich was verändern kann. Dass ich sehe, dass dort, wo wir dann solche Projekte auch aufbauen, sich konkret Sachen verbessern. Das ist letztendlich das, was mich antreibt. Die Motivation der Leute, die für uns dort arbeiten, das ist sicherlich etwas, was mich selber extrem motiviert. Weil es ist was anderes. Für die ist ein Job was anderes. Für die ist ein Job nicht ein Job, sondern es ist letztendlich irgendwie, klingt dumm, aber eine Berufung. Wenn ich das Team der Jesiden habe, die teilweise aus den Camps kommen und die dann ein Gehalt haben, das mehr für Freiwillige geeignet ist, dann machen die das aus einer Eigenmotivation heraus, weil die ihren eigenen Leuten helfen wollen, aufgrund der Vergangenheit. Aufgrund dessen, was passiert ist. Und das ist etwas, und die auch mit einem Elan daran gehen und mit einer Wissbegierde, die einfach nur beeindruckend ist. Und das ist das, was mich auch fasziniert.
Gab es denn in den vergangenen Jahren, die du das machst, mal Erlebnisse, wo du daran gezweifelt hast, diese Motivation noch aufrechtzuerhalten? Weil ich finde das, was du vorhin geschildert hast, schon relativ krass, das auch mitzubringen nach Hause und zu sagen, okay, ich weiß, wir versuchen da was zu bewegen, aber ich weiß letztendlich nicht, ob es wirklich eine Verbesserung darstellt oder ob es das Problem strukturell löst oder so.
Ja, natürlich. Also es gibt mit Sicherheit Projekte, wo man sagt, oh mein Gott, also das ist so vielschichtig. Also da können wir zwar anfangen, aber das wird ja nie zu irgendwas führen. Aber an der Aufgabe an sich, glaube ich, habe ich noch nie gezweifelt, weil was wäre der andere Weg?
Du könntest ja in Deutschland Spenden einsammeln. Wäre auch, also und Gelder, so Fundraising machen für SOS Kinderdörfer oder so.
Ja gut, das habe ich ja in gewisser Art und Weise ausprobiert. Also dadurch, dass ich aus dem Journalismus kam, habe ich das ja genauso gemacht. Das heißt, also ich habe über solche Regionen berichtet, ich habe über die Leute berichtet, die in solchen Regionen leben müssen. Aber das war mir nicht genug. Das hat einfach nicht ausgereicht, weil ich die Wirkung nicht gesehen habe. Und deswegen, ich wollte es handfester haben und ich wollte letztendlich den Beweis, dass sich etwas ändert. Und das kann ich nur, wenn ich tatsächlich genau das mache, was ich gerade tue.
Gibt es ein Erlebnis, was du im Kopf hast, wo du sagst, das war mal eins, wo ich diese Veränderung tatsächlich gesehen habe? Also eine klassische Hilfe- oder Erfolgsgeschichte, wo man wirklich mal sieht, da ist der Unterschied, den wir machen.
Also letztendlich das Projekt, was ich gerade beschrieben habe. Also wenn dir ein Junge, der eben diese 3 Jahre in Gefangenschaft war, hinterher berichtet, dass er, oder du siehst, wie er plötzlich erzählen kann, dann ist das ein Unterschied, der wie Tag und Nacht ist letztendlich. Wo du auch nicht dran zweifeln musst, ob das jetzt geholfen hat oder nicht. Ich meine, klar, bei Sachen wie in Syrien, wenn man Wasser ausgibt, beziehungsweise Decken und Nahrungsmittel, ist das natürlich eine Soforthilfe, da braucht man jetzt auch nicht dran zweifeln. Wenn man wie bei diesem Zirkusprojekt dann plötzlich sieht, dass Kinder, die du sonst eigentlich nur traurig siehst, plötzlich aufblühen, plötzlich aus sich rausgehen, über sich hinauswachsen, dann sind das sicherlich irgendwie Erfolge, an denen man dann auch nicht mehr zweifeln muss. Und das ist dann auch egal, ob das für dieses Kind jetzt für 2 Wochen so ist oder ich kann nicht die Welt retten. Aber für dieses Kind wird es sicherlich eine Erinnerung sein, die erstmal bleibt. Und wo wir es geschafft haben, es aus diesem Alltag auch rauszureißen, aus diesem ständigen Negativen und same. Das ist etwas, wo ich gerne dran zurückdenke, als Kind vor allen Dingen, glaube ich, auch. Wenn ich mich zurückversetze in meine Kindheit, dann sind das meistens irgendwie Dinge, an die ich mich erinnere, die im Urlaub irgendwie waren oder wo ich eine bestimmte Verbindung zu jemandem hatte. Und ich glaube, das ist das, was wir dort auch schaffen.
Ein bisschen gute Momente mit auf den Weg geben.
Genau.
Die mit in die Habekiste kommen dürfen.
Letztendlich auch aufzuzeigen, so okay, es ist nicht alles schrecklich. Und es gibt auch ein Leben, was positiv ist. Und das hast du vorher gehabt. Und das war eigentlich nur diese kurze Zeit, die wirklich furchtbar war. Und jetzt drehen wir das wieder um.
Du hast gerade ein bisschen was gesagt, was dich motiviert und auch antreibt, immer wieder dahin zu gehen. Gibt es denn für dich zusätzlich was, wo du sagst, ich brauche mal, keine Ahnung, gibt es Supervision oder holst du die Hilfe oder bist du eher diejenige, die sagt, hey, ich komme zurück, lenk mich ab und dann ist auch gut und ich weiß schon, warum ich das tue und komme dann gut damit klar?
Also natürlich kommen Leute immer wieder auf mich zu und sagen, ja, aber wie machst du das?
Genau, wie verarbeitest du das?
Ja, genau, und wie kannst du das alles ertragen? Und zum einen, letztendlich ist es mein Team, was ich diese ganzen Geschichten jeden Tag anhören muss, der Kinder. Ich höre mir das in wirklich homöopathischen Dosen an. Das heißt also, wenn ich es nicht mehr ertrage, dann mache ich das für ein paar Tage auch einfach mal nicht. Und ganz davon abgesehen, was mir natürlich auch hilft, ich bin nicht immer im Land. Also ich verlasse das Land auch und ich sehe auch zu, dass mein Wochenende bleibt, wenigstens einen Tag. Und dass ich da dann was anderes mache, dass ich in die Berge gehe, dass ich mich mit Freunden treffe, dass wir was unternehmen und wenn es nur Eis essen ist oder irgendeine blöde Party oder man geht irgendwie ins Schwimmbad, aber das geht schon alles und das ist aber auch wichtig. Und wenn ich mich jetzt diesem ganzen Leid irgendwie immer hingeben würde und dann wäre ich, glaube ich, unbrauchbar. Und dann wäre ich auch unbrauchbar für den Job.
Wie gehen deine Freunde und deine Familie damit um? Also, ne, du bist weg, jetzt sagst du, ne, du, das ist für uns eigentlich sicher, das mag eine Familie oder Freunde mögen das vielleicht nicht immer so glauben, ja, das sagst du jetzt nur, damit wir uns keine Sorgen machen oder so, also wie gehen die damit um?
Also meine Eltern haben sich mittlerweile dran gewöhnt. Also am Anfang, als ich angefangen habe, in solche Gebiete zu reisen, also in den Südsudan und als ich länger in Afghanistan war und ja, da hat meine Mutter, glaube ich, schon Schnappatmung gekriegt, also...
Auch nachvollziehbar irgendwie. Ja.
Also als ich das erste Mal mit 19 nach Afrika gegangen bin, hat sie erst darauf bestanden, dass ich immer zum gleichen Zeitpunkt in der Woche anrufe. Und
oh Gott, und wenn das mal nicht klappt, dann ja, ist gleich genau. Drama, ey.
Ja, genau. Und das hat sie dann auch kurz danach auch festgestellt und hat gesagt, Katharina, ist mir egal, du meldest dich, wenn du dich meldest und ich krieg schon mit, wenn es irgendwann nicht mehr gut ist. Wenn dir irgendwas passiert, dann das ist die Nachricht, die kriege ich schon mit. Und so handhaben wir das jetzt eigentlich immer. Das Einzige, was ich ihr nicht erzählt habe, als ich nach Syrien gegangen bin, habe ich ihr nicht erzählt, dass ich nach Syrien gehe, weil ich eigentlich in Beirut stationiert war. Und dann hatte ich aber ein Radio-Interview und das wurde ausgerechnet da ausgestrahlt, wo meine Eltern leben. Und dann musste ich mal ganz schnell eine E-Mail schreiben. Ja, das hatte dann eine sehr, sehr kurze E-Mail von meiner Mutter zur Folge. Dass,
das weiß ich jetzt auch, dass du da bist.
Ja, genau.
Gruß so, Mama.
So ungefähr. Sie hat es dann, also am nächsten Tag waren wir dann wieder gut. Aber in dem Moment hätte ich ihr, glaube ich, nicht unter die Augen treten dürfen.
Gut, war es ja weit weg.
Ja, genau. Nein, aber meine Freunde, sie versuchen dann natürlich schon über meine Erzählungen irgendwie den Anschluss zu kriegen. Und jetzt neulich war meine Mitbewohnerin da. Und hat mich tatsächlich in Dohuk besucht, um da auch Geschichten zu machen. Sie ist selber Journalistin. Und war dann auch erstaunt, weil sie dann sagte, so hatte ich mir jetzt Krisengebiet irgendwie nicht vorgestellt. Hm. So, ja, dann...
Dann komm mal mit ins Lager und hör dir die Geschichten an, dann wird es schon nochmal ein anderes Bild.
Hat sie dann gemacht und somit hat sich das dann auch alles wieder relativiert.
Ja,
und
gleichzeitig sehr gut, dass sie sozusagen das Gefühl hat, sich ja reisen zu können, genau. Um dann auch sich genau. Den Geschichten widmen zu können.
Aber davon abgesehen ist natürlich auch kein Krisengebiet wie das nächste. Also in Damaskus konnte ich mich jetzt auch frei bewegen, aber man hat ständig die Bombardements gehabt.
Also ganz nah dran.
Ja. Also da waren meine Kollegen, meine lokalen Kollegen vor Ort, die haben sich irgendwie über mich lustig gemacht, weil ich da am Anfang, also man hört dieses Bombardement in Damaskus. Das sind dann 3 bis 6 Kilometer weg, also in den Suburbs. Und ich bin dann immer im Sechseck gesprungen, wenn dann irgendwie es wieder gekracht hat. Und die Leute um mich rum sind aber nicht mal vom Essen aufgestanden. Also die haben die Gabel nicht niedergelegt, also, als wäre nichts gewesen. Und manchmal hat es aber richtig gescheppert und mein Freund dann sagte dann immer so, Katharina, nee, das war outgoing, kein Problem. Also das ging aus Damaskus raus. Ich so, wie hörst du denn das? Ja, das lernst du auch noch. Man lernt das tatsächlich. Also was dann schon eher mal passiert ist, dass wenn ich gerade diesen Übergang habe, das heißt also entweder aus Damaskus oder aus Dohuk dann hier bin und dann war hier, ich weiß nicht, ob es Gewitter war oder ob es ein Feuerwerk war. Auf jeden Fall, das habe ich dann in meine Träume eingebaut. Ich konnte es nicht zuordnen. Mhm. Und mein erster Gedanke war dann, ich muss jetzt irgendwen anrufen, um zu fragen, was das wohl ist.
So ein bisschen Vermischung der, aber du kommst immer wieder raus. Also du kommst schon hier wieder an und bleibst auch nicht in diesem, es ist ja ein anderer Modus, in dem man irgendwie drin ist. Der geht dann irgendwann wieder nach ein paar Tagen.
Ja, der braucht schon mindestens so 2 Wochen, bis er dann wieder weg ist. Aber das geht schon. Ja, doch. Also man fügt sich dann schon wieder in die Welt ein, in der man dann gerade sich befindet. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das geht mit dem Fingerschnippen. Das ist es definitiv.
Dauert es länger über die Jahre? Also je länger du das machst, desto länger dauert es in den, sagen wir mal, heimischen Modus zurückzukommen?
Ja, in der Hinsicht, als dass man natürlich immer mehr Besucher wird. Also und je länger man in einem Land dann noch ist, also im Irak war ich jetzt eigentlich 8 Monate, dann ist man irgendwann da heimischer, man hat dann seine Freunde da, man hat dann sein Team da, man hat dann das Haus und das Zimmer dort und seine Aufgaben letztendlich auch. Da ist man dann mehr zu Hause als letztendlich hier. Hm. Auch wenn hier Freunde sind und Verwandte sind, aber man hat dann hier so einen Besucherstatus, weil man natürlich auch kein eigenes Leben hier hat.
Katharina Ebel arbeitet für die SOS Kinderdörfer, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.